Meine lieben Freunde, ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Ihr seid gerettet. Immer noch Freude. Und das soll sich auch in eurem Leben zeigen. Deshalb lebt nun auch in Ehrfurcht vor Gott und in ganzer Hingabe an ihn. Wörtlich übersetzt müsste das heißen, wirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ja, dann ist nicht mehr so mit der Freude. In Furcht und Zittern. Er selbst bewirkt ja beides in euch, den guten Willen und die Kraft, ihn auch auszuführen. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor unzufriedenen Murren und misstrauischen Zweifeln. Dann wird euer Leben hell und makellos sein. Und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt wie Sterne in der Nacht leuchten. Dazu müsst ihr unerschütterlich am Wort des Lebens festhalten. Wenn Jesus Christus dann wiederkommt, kann ich stolz auf euch sein, dass ich nicht umsonst zu euch gekommen bin und mich nicht vergeblich um euch bemüht habe. Und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie ein Opfer vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ich freue mich mit euch allen, dass ihr Christus kennengelernt habt und ihm dient. Und wörtlich heißt es, aber wenn ich auch als Dankopfer ausgegossen werde, freue ich mich und freue ich mich mit euch allen über den Opfer und Gottesdienst eures Glaubens. Darum sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Jetzt habe ich was vergessen. Als Beispiel für die Freude gibt es ja den Christushymnus in Philipper 2 auch, weiter vorne, das vorher dran war. Vielleicht, man kann sagen, das erste Glaubensbekenntnis, das in der Bibel steht. Manche sagen auch, das ist ein Lied, wie nun danket alle Gott oder so. Aber ich finde eher, das ist ein Glaubensbekenntnis. Ich lese euch es mal vor. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ist nochmal ein Riesenbeispiel dafür, ja, von der Freude. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Als Christ kann man sich eigentlich nur freuen und nichts anderes. Das heißt ja nochmal, abermals sage ich, freut euch und zeigt auch diese Freude. Und schwäbischen Pietisten fällt es manchmal schwer. Manche sagen, die Pietisten gehen zum Lachen in den Keller. Und da tut es manchmal schwer, die Freude zu zeigen. Wenn ich an kleine Kinder denke, so, wenn die sich freuen, da bewegt sich der ganze Körper. So dürften eigentlich auch wir Freude zeigen. Vor allem, wenn es um Gott geht. Doch schon Nietzsche sagte mal, die Christen sollten eigentlich viel erlöster aussehen, als sie so sind. Früher war manches anders. Das Osterlachen gab es in der frühen Kirche. Einfach vor lauter Freude lachen, dass Jesus auferstanden ist. Vor lauter Freude lachen, weil Jesus lebt, weil er uns die Schuld weggenommen hat. Eine Anekdote von Luther. Luther konnte sogar so weit gehen, dass er nach einem Ostergottesdienst eine Tanzkapelle bestellt hat, die dann draußen vor der Kirche zum Tanz aufgespielt hat, damit man sich freuen kann. Der Luther war nicht nur ein begnadeter, Gitarrenspieler, sondern auch ein begnadeter Tänzer. Man weiß von ihm, das Lied vom Himmel hoch, da komme ich her, das hat er gedichtet für seine Familie als Tanz, wo man um den Christbaum tanzt ist und das Lied gesungen hat. Ich lasse ja den letzten Teil weg. Wir hatten in der Freien Evangelischen Schule, wo ich noch Schulleiter war, haben wir mal eine Kollegin eingestellt. Das war das längste Einstellungsgespräch, obwohl wir schon nach 5 Minuten wussten, die nehmen wir. Weil die junge Dame war so interessant, die hat Sport studiert an einer privaten Sportschule und Tanz, das war da mit drin. Und weil das Geld gekostet hat und sie nicht so viel hatte, wollte sie bei uns 2 Tage arbeiten. Und das hat auch geklappt. Sie lebt in Stuttgart, war Amerikanerin. Ihre Eltern waren in Stuttgart als Missionare tätig. Und wir haben sie gefragt, ja, du gibst da dann bei uns nur Sport. Kannst du dir vorstellen, im Sportunterricht auch ein Gebet zu sprechen? Da hat sie schelmisch gelächelt und gesagt, auf Deutsch oder in fremden Zungen? Wir wussten zuerst nicht, was sagen. Dann hat sie gesagt, ja, ich kann auch in fremden Zungen beten. Das mache ich zu Hause, wenn ich allein bin oder Gleichgesinnten, aber sonst nicht. Und das kommt daher. Mein Papa und meine Mama sind so gegensätzlich. Die Mama ist eine strenge Lutheranerin. Die war damals sogar noch gegen die Frauenordination. Und die kam zum Studieren nach USA. Und dort lernte sie einen Hippie kennen. Haare bis darunter, Vollbart bis darunter. Aber Gegensätze ziehen sich ja an. Und die haben sich verliebt und geheiratet. Und der Hippie-Mann, als der sich bekehrt hat bei den Jesus People, wollte er unbedingt, hat er gleich gewusst, ich muss Missionar werden. Er hat sich bei verschiedenen Missionsschulen beworben. Keine hat ihn genommen, weil er immer noch so aussah. Nur eine ganz charismatische. Und dann sagte er, ja, wenn wir zu Hause beten miteinander oder zum Frühstück miteinander Wort Gottes lesen und wir dann beten, meine Mama geht auf die Knie zum Beten, mein Papa hüpft um den Tisch und wirft die Beine und wirft die Arme hoch und betet. Und mein Bruder, der schlägt eher meine Mama nach, der kniet zwar nicht, aber der bleibt auf dem Stuhl sitzen. Und ich kann beides. Ja. Man darf sich freuen, auch im Glauben, an Gott und dem, was er für uns getan hat. Und wie viele israelische Volkstänze gibt es, die Schwester, wie heißt sie? Ja, die machten da das. Und viele israelische Volkstänze haben Texte aus der Bibel, wo man schon zu jüdischer, also zur Zeit Jesu oder im Tempelzeit, die Psalmen nicht nur gesungen, gesprochen, sondern oft auch getanzt hat. Doch als in einer der Erweckungsbewegungen auch schwärmerische Tendenzen auftraten, hat man sich bei uns in Deutschland von solchen Praktiken losgesagt. Das war um die Jahrhundertwende, 1900. Und wurde damals richtig leibfeindlich. Bei uns, wo ich noch jung war, wir sollten mal mit dem Jugendkreis sonntags beim Gottesdienst singen. Das war brütende Hitze. Und dann war ein Mädchen dabei, das hatte keine Spaghettiträger, nur ein ärmelloses Kleid. Und unsere Gemeindeschwester, das war eine ganz Päbe, die hat zugeguckt beim Proben und dann sagte zu dem Mädel, ohne Ärmel, so kann man nicht unter das Kreuz stehen. Geh heim und zieh dich um. Die ging heim, aber kam nie wieder. Oder wir hatten Jungschartag bei uns im Gemeindehaus und hat es geregnet. Da konnte man nicht Fußball spielen, so arg wie man wollte, und draußen Sachen machen. Dann sind wir in den Gottesdienstsaal rein, haben die Andacht gehabt, haben Spiele gemacht und haben gesungen. Und was singt man in der Jungschar? Da singt man nicht nur fromme Lieder, sondern von den blauen Bergen kommen wir und Bolle reiste jüngst zu Pfingsten und ganz erbost kam die Schwester runter, die drüber gewohnt hat. So was kann man doch nicht unterm Kreuz singen, weil ich stand mit der Gitarre unterm Kreuz. Da ist man ein bisschen arg leibfeindlich geworden und das wirkt manchmal bis heute nach. Aber ich glaube, derzeit findet man wieder zu dieser, wenigstens ein bisschen zu dieser Freude zurück. Vor 2 Wochen hat die Jungschar bei uns im Gottesdienst die Leute begrüßt mit einem Tanz zu einem christlichen Lied. Es war richtig schön, wie die da draußen standen und gestrahlt haben und, ja, und zum Schluss die Leute, sogar die Älteren, mitgeklatscht haben. Und jetzt kommt nach der Freude, oder besser gesagt zwischen den Texten von der Freude, wirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wie passt denn das zusammen? Der Paulus schreibt, meine lieben Freunde, ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Ihr seid gerettet. Das ist eine Zusage, die gilt. Ihr seid gerettet und das soll sich an eurem Leben zeigen. Deshalb lebt nun auch in Ehrfurcht vor Gott und in ganzer Hingabe an ihn. Ihr seid gerettet, das geht doch unserem heutigen Text voraus. Das macht uns als Christen aus. Ist ein Geschenk, ihr seid gerettet. Der Glaube an die Rettung kommt nicht allein. Das ist ein Geschenk, das wir von Gott bekommen. Und wir retten uns nicht selber. Wir sind kein Münchhausen, der sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht, sondern dass wir gerettet sind, ist allein das Werk Jesu. Wir retten uns nicht selber. Jesus hat alles schon gemacht. Und das ist auch der Grund unserer Freude. Das soll sich in unserem Leben zeigen. Und dann kommt der strenge Luthertext von Furcht und Zittern. Steht übrigens auch in der modernen Basisbibel, Furcht und Zittern. Bei der Zürcher heißt es, müht euch um euer Heil. Ich schaue nicht so. Ja. Mühe, da denkt man immer an Mühsal und an Lasten. Zink hat übersetzt, bemüht euch mit allen Kräften. So, als ob wir uns selber erretten könnten. Menge sucht noch viel mehr nach eurer Rettung. Und Wilkins, er wirkt euch euer Heil. Und der Bruns tut alles für eure Rettung. Und die Volksbibel tut was dafür, dass ihr von Gott gerettet werden. Ist ein bisschen ein Zwiespalt. Ja? Die Rettung ist ein Geschenk und trotzdem wird gesagt, tut auch etwas dafür. Stimmt schon ein bisschen. Wir haben aber den kleinsten Anteil an diesem Tun. Das Größte, das Wichtigste hat Jesus am Kreuz gemacht und wir haben nur eine Kleinigkeit zu tun. Ja sagen oder das Geschenk annehmen. Ich war noch ein Kind, da hatten wir in Leinfelden, wo ich gewohnt habe, eine Zeltmission. Und mit dem Bruder Weiland, die Älteren kennen ihn noch, der immer die Hosenträger so zapfen ließ, hat gepredigt und auf einmal. Und der hat bei einer Predigt, wo er auch das erklärt hat, sein Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen. Und ich saß, weil mein Vater Gemeinschaftsleiter war in der ersten Reihe, da hat er gesagt, Martin, komm mal. Ich bin halt vorgegangen, ich war gewohnt, alles zu tun, was man mir sagt. Und Martin sagt dann, ich schenke dir den Geldbeutel. Ich habe mich nicht getraut, den zu nehmen. Du kannst den nehmen mit allem, was drin ist. Ich habe mich nicht getraut, so als kleiner Steppke. Und dann durfte ich wieder hinsitzen und sagte, so ist es mit dem Glauben. Gott schenkt uns den, der will uns den Glauben schenken, aber wir müssen zugreifen, ja sagen. Und jetzt sagen, na, darf ich das überhaupt? Ein Geschenk nimmt man an. Das habe ich auch in Böblingen gelernt mit dem Chor, wo Ich weiß nicht, ich habe mal halt von einer Chorsängerin eine Tafel Schokolade gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ah, das ist doch nicht nötig. Also ich habe gesagt, freu dich doch, dass du was von mir kriegst. Man muss auch mal lernen, etwas anzunehmen. Und seitdem kann ich das. Glauben ist eine ganz besondere Art von Schaffen. Da kommt es nicht auf unsere Mühe an, nicht auf unser Schaffen, sondern und auch nicht unbedingt auf unser eigenes Tun, sondern nur fest daran glauben, dass ich nichts tun kann, dass Gott der Schaffer ist, damit dass ich ihn schaffen lasse. Er ist unsere Kraft, Christus ist unsere Kraft. Wer von uns schafft denn das? Sich ganz auf Jesus zu verlassen, schon das ist schwer. Die Schwester Teresa hat auf Facebook das wichtigste Gebet gepostet, das sie betet. 4 Wörter. Jesus, ich vertraue dir. Das ist das Einzige, hat sie dazu gesagt, was wir tun müssen, Vertrauen. Und Vertrauen ist manchmal schwer. Sich ganz auf Jesus zu verlassen. Sich selber loszulassen. Ich kann doch nichts. Und in uns steckt doch das drin, dass wir meinen, ich muss doch wirklich auch selber was tun. Ich muss doch glauben. Selbst das muss ich nicht schaffen. Kann ich auch nicht schaffen. Auch das, dass ich glauben kann, ist ein Geschenk. Und trotzdem bleibt die Frage, schaffe ich das? Schaffe ich das, mich loszulassen, alles Gott in die Hände zu geben? Wo es noch die Johannesbuchhandlung in Böblingen gab, mit dem Herr Grindau, der hat auch Bilder verkauft. Da habe ich ein Bild gekauft, einen Holzschnitt von, fällt mir der Name nicht ein, Habdank, Walter Habdank. Das ist das Bild vom Nikodemus, wo er nachts zu Jesus kommt und nichts hat er mitzubringen, sondern in der Nacht leuchtet nur ein Licht, das ihm alles erklärt. Und da ist eine Kerze oben und die scheint in die leeren Hände vom Nikodemus rein. So soll es sein, Jesus die leeren Hände hinstrecken, ist alles, was wir tun können. Und er füllt sie uns dann. Es gibt auch heute eine Gebetshaltung, wo man so betet. Das drückt das Gleiche aus. Wenn ich zu Jesus bete, zu Gott bete, ihn anbete, da dürfen wir immer darauf vertrauen, er legt uns zurück auch etwas in unsere Hände. Schwierigkeit. Schaffe ich das, nicht auf billige Gnade zu leben? Der liebe Gott wird schon richten. Ich lebe, wie ich will. Gott wird schon richten. Ja, das ist das andere, wo man, ist immer so eine Gratwanderung. Schaffe ich das oder lassen wir Gott das richten? Jesus, ich vertraue dir, kann man immer nur sagen. Und schaffe ich das mit Furcht und Zittern? Mir gefällt die Übersetzung in Hoffnung für alle besser. Nicht mit Furcht und Zittern, sondern mit Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht heißt nicht, ich habe Angst. Ehrfurcht heißt, ich weiß, Gott ist größer, Gott ist besser, Gott kann alles und ich kann wenig viel. Ja, ich habe heute in Kindermund gelesen, in einem frommen Podcast. Da hat ein 6-jähriges Kind irgendetwas gefragt, mir fällt es gerade nicht mehr ein, und das 8-jährige Kind hat gesagt, das geht doch gut, Gott kann alles. Es war irgendeine komische Sache, wo der 6-Jährige gefragt hat, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. Und Gott ist deshalb der große Schaffer. Von Anfang an ist Gott ein Schaffer. Er erschafft die Welt, er erschafft uns Menschen, er erschafft die Erlösung und er schafft das ewige Leben. Er ist der Schaffer unseres Glaubens. Gott schafft in uns den Glauben, er schafft es, dass wir seinem Evangelium vertrauen und damit leben. Er schließt uns die Gesinnung des Christus auf. Er schafft uns Christus als Vorbild. Beim Christushymnus haben wir es ja gesehen. Er wird Knecht, er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst. Und wir können das einfach annehmen. Seid so unter euch gesinnt, wie Jesus auch gesinnt ist. Der Schaffer des Philipperbriefs wird jedem Aktionismus, den wir haben, und fordert uns doch ganz. Wir sollen Licht sein, Sterne in der Nacht, heißt es im Text. Licht in der Welt sollen wir Christen sein. In der Nacht und in der Welt, im Dunkeln und innerhalb der bösen Welt sollen wir frommen als Licht sein. Früher hat man ja oft zu uns gesagt, geht ja nicht in die Welt, nicht in den Sportverein, nicht dahin, hütet euch vor dieser Welt. Heute merken wir müssen als Christen zu denen hingehen, Beziehungen bauen mit anderen Menschen, die Jesus nicht kennen. Und mir fällt es schwer, und da dann Jesus zu bekennen. Ein Evangelist hat das auch mal gesagt und dann auch gesagt, so mit dem Konzept, da kann ich das gut vor einer großen Versammlung, aber in einem Gespräch, das ganz spontan kommt unter vier Augen, da tue ich mich manchmal unheimlich schwer. Und mir geht es genauso. Da vorne stehen und was ablesen vom Zettel, das kann ich. Aber ich war mal mit einer Kollegin von der staatlichen Schule Neuapostel und eine aus dem Baptisten und ich, wir waren miteinander auf dem Schullandheim. Und wir haben es gut verstanden, obwohl wir alle ein bisschen anders waren beim Glauben. Und dann waren wir mal mit unserer Chefin in Stuttgart, haben da was gemacht und dann auf einmal, weil die gewiss gewusst hat, ja, wir sind gläubig, fragt sie uns was über den Glauben. Meine Baptistin ist klein geworden, ich bin klein geworden und am besten hat es die neuapostolische Kollegin gehabt. Die hat ein Zeugnis gegeben. Ich habe nachher gedacht, und warum hast du nichts gesagt? Mir ist da, und spontan fällt mir oft nichts ein. Und trotzdem dürfen wir darauf vertrauen, wenn es darauf ankommt, Gott gibt uns auch die rechten Worte. Vor 4 Wochen ist von meinem Nachbar die Frau gestorben und da ist jetzt immer ganz allein zu Hause. Da habe ich seine Tochter mal gefragt, ob ich den nicht besuchen soll mit einer Fläschle Wein. Ja, hat sie gesagt, aber der wimmelt immer ab. Die andere Nachbarin hat gesagt, ja, mir geht es genauso, der weiß, was, dass wir Christen sind und mit Frommen will er nichts zu tun haben. Und ja, Papa dachte, ich wollte ihn zum Hoffnungsfest einladen. Das, wenn er mich nicht kommen lässt, geht es ja nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss dranbleiben. Ich probiere es halt. Er schafft uns Christus als Vorbild. Das hätte kein Mensch hingekriegt. Die Gesinnung des Gekreuzigten, das geht über unseren Horizont hinaus. Das kann nur Gott schaffen. Das Schaffen des Philipperbriefes wird jedem Aktionismus, wenn ich schon lese, und fördert mich doch ganz. Wir sollen Zeugnis in dieser Welt sein. Der zweite Teil mache ich noch ganz kurz. Da lese ich nicht den Bibeltext, da sage ich nur ein paar Sachen. Das wäre dann Vers 19 bis 30. Ein großer Teil unseres Schaffens ist das Hoffen. Hoffnungsfest gibt es deshalb. Hoffen aus der Bedrängnis heraus und hoffen immer auf Gott. Jesus, ich vertraue dir. In manchen Übersetzungen, auch in meiner steht, statt hoffen, vertrauen. Und das hat viel miteinander zu tun. Ich kann nur auf jemanden hoffen, dem ich auch vertraue. Hoffen auf Gott geht nur, wenn ich Gott vertraue. Und hoffen auf Gott geht manchmal auch mit sehr irdischen Dingen einher. Bei Paulus zum Beispiel in dem Text ist es das Hoffen, dass er vielleicht doch aus dem Gefängnis heraus darf. Er schreibt ja diesen Brief im Gefängnis. Und dabei denkt er in erster Linie gar nicht an sich und seine Freilassung, sondern er denkt an die Gemeinde in Philippi. Vielleicht braucht die mich. Und wenn ich nicht kann, dann denkt er an Timotheus und an Epaphroditus, die auf sein Anraten hin nach Philippi gehen. Und rechte Hoffnung enthält immer drei Seiten. Die Erwartung des Zukünftigen, da hoffe ich, irgendetwas kommt in der Zukunft. Oder das Vertrauen des Hoffenden, dass ich vertrauen kann, ja, und die Geduld des Hoffenden. Bei einem Gospel-Workshop in Feldbach hat mal der Calvin Bridges erzählt über ein Lied, das er geschrieben hat, wo es darum geht, ums Beten. Sie haben eine Frau in ihrer Gemeinde gehabt, eine ganz junge Frau, die schwer krank war. Und sie wusste nicht, ob diese Frau überlebt. Und die Gemeinde hat für diese Frau gebetet. Jeden Tag haben sich ein paar getroffen. Ist ähnlich wie mit dem Fall der Mauer. Über 3 Jahre mussten die beten, bis Besserung eintrat. Aber gesagt, die Hoffnung, die war da. Und ich habe gemerkt, bei vielen Leuten aus der Gemeinde, wenn Gott Ja sagt zu unserem Gebet, juhu, dann jubeln wir. Wenn Gott Nein sagt zu unserem Gebet, ja, dann jubeln wir nicht, aber wir haben wenigstens eine Antwort und akzeptieren das. Aber das Schlimmste ist, wenn Gott sagt, warte, warte. Das ist manchmal am schwersten. Die Hoffnung des Paulus ist auf Jesus gerichtet und in diesem Namen Jesus die Entsendung seiner Helfer. Und wenn es den Timotheusen so gut geht, dann uns sie Gutes von der Gemeinde berichten, dann geht es auch ihm gut. Es kommen noch 5 Punkte, was Hoffnung ist, das lasse ich heute weg. Dann soll ich noch zum Schluss beten. Bitte. Ah ja, das mache ich mir auch schon eigentlich nicht. Lieber Vater im Himmel, hab du Dank, dass du alles für uns gemacht hast, alles für uns gegeben hast, sogar deinen Sohn. So sehr hast du die Welt, so sehr hast du jeden Einzelnen von uns lieb, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hab du Dank dafür. Und hab du Dank, dass wir dieses große Geschenk immer nur anzunehmen brauchen. Du bist bei uns und du schaffst in uns ein neues Herz, wenn wir dich schaffen lassen. Hab Dank, Herr, für diese Zusage. Und gemeinsam beten wir.